Die Ausbildung an der Waffe dauerte 2 Wochen. Issa zeigte mir jeden Tag, wie man sie handhabt. Er erklärte mir auch, wie man richtig schießt.
Was sind schon Olympische Spiele gegen die Sache der Palästinenser?
Als ich mit meinen Kameraden in München ankam, traf ich in der Bahnhofsgaststätte mit Issa zusammen.
Die Fedayeen, die der Organisation Schwarzer September angehören, sind in Gruppen von 3 Mann aufgeteilt. Unsere Gruppen waren jetzt dran.
Ich erinnere mich, dass ich am 2.9.72 gegen 6 Uhr in München angekommen bin.
Auf unterschiedlichen Routen reisen die Terrorrekruten erst kurz vor dem Anschlag an. So rechtzeitig, dass sie noch einige Tage in München verbringen und sich kennenlernen können. Es ist der letzte Schritt eines Plans, der vielleicht ein Jahr vorher im Nahen Osten begonnen hat. Über den bei den Palästinensern ganz oben entschieden wurde, für den das Geld aufgetrieben wurde, für den sich Abu Daoud als Chefplaner auf die Reise nach Deutschland machte, der dann die Offiziere Issa und Toni nachholte, die beiden Männer, die in Shatila, Beirut und anderen Orten die Rekruten angeworben hatten, ihnen beibrachten, wie man eine Kalaschnikow bedient, sie auf die Reise schickten und in München in Empfang nehmen. 3 der Terroristen überleben den Anschlag vom 5. September 1972. Die einzigen Überlebenden. Ihre Genossen und sämtliche ihrer israelischen Geiseln sterben. Die 3 überlebenden Terroristen werden festgenommen und kommen in U-Haft. Für wenige Wochen. Dann werden sie wieder freigelassen. Wer jetzt denkt, was? Freigelassen? Komplett frei? Keine Anklage? Kein Urteil? Keine Bestrafung für immer, denen ist nie was passiert, richtig gehört. 1,5 Monate U-Haft und das war's. Eine Tatsache, die so unglaublich ist, dass wir ihr später eine eigene Episode in diesem Podcast widmen werden. Jetzt geht es aber erstmal um ihre Ankunft in München, um die letzten Vorbereitungen, wie sie untergebracht werden. Diese Episode schildert die letzten Tage und Stunden der Terroristen vor dem Anschlag. Die Quellen, Vernehmungsprotokolle der 3 überlebenden Terroristen, Ermittlungsberichte und Geheimdienstdokumente.
Geheimakte 1972, das Olympia-Attentat in München.
Hallo Tunis, wir haben die israelische Mannschaft in unserer Gewalt.
My brother came to do sport in the Olympics and they were murdered there.
Die ganze Geschichte, investigativ recherchiert. Bisher unveröffentlichtes Material.
I was contacted by a German journalist, Christoph Lemmer.
Geheimakte 1972. Die ganze Geschichte.
Hochwey September mehr allein. Achadasa. Kulam Zaha.
Episode 5. München Hauptbahnhof.
Aktennotiz. Personalien. Abdullah Samer Mohamed, geboren am 22. Mai 1950 in Akko, Schüler. Alias Mahmoud Hussein, geboren 1950 in Jerusalem. Alias Nadel Salem, geboren 1948 in Nazareth. Richtiger Name Al-Chesi, Vorname Hussein.
Wir nennen diesen Mann der Einfachheit halber nur Samer. Das ist zwar nur einer seiner Aliasnamen, aber der, mit dem er fast durchgehend in den Akten bezeichnet wird. Samer wird 3-mal vernommen. Teils widerspricht er sich, teils verweigert er Aussagen. Teils korrigiert er Angaben und bezeichnet vorherige Aussagen als falsch. Für diese Episode habe ich nur solche Aussagen verwendet, zu denen er am Ende jeweils steht.
Ich gehörte zuletzt als Fedayeen einer Gruppe an, die in einem Camp in Damaskus untergebracht war. Dort waren noch mehr solche Gruppen. In meiner Gruppe war auch Abu Alala, mit dem ich nach München reiste. Gewohnt habe ich mit meinen Eltern und mit meinen 3 Brüdern in einem großen Flüchtlingslager, in dem ca. 60.000 Menschen untergebracht sind. In diesem Lager wohnte auch Abu Alala. Mein Gruppenführer war Abu Hassan. Wenn dieser für eine Aktion Leute benötigte, holte er diese zusammen und stellte als Verbindungsmann die Leute für eine Aktion zusammen.
Wo haben Sie Ihre militärische Ausbildung bekommen?
In mehreren Militärlagern in Syrien.
An welchen Waffen wurden Sie ausgebildet?
an mehreren Waffen, darunter Pistolen, Maschinenpistolen, Kanonen und Handgranaten.
Was verstehen Sie unter Kanonen?
Ich wurde an Maschinenpistolen und Maschinengewehren ausgebildet.
Haben Sie einen Dienstgrad?
Nein, die Fedayin haben keinen.
Ende August ist es für ihn soweit. Knapp 2 Wochen vor dem Überfall auf die israelische Olympiamannschaft wird Sameer aktiviert.
Eine Woche vor meiner Abfahrt nach Tripolis in Libyen hat Abu Hassan mich und Abu Alala in sein Büro gerufen. Dort war auch Issa. Abu Hassan hat dort Issa vorgestellt als unseren Führer für eine Aktion in München, ohne dabei zu sagen, um welche Aktion es sich dabei handeln sollte. Der Zeitpunkt dieser Aktion und die Örtlichkeit wurden nicht erwähnt. Es wurde uns lediglich gesagt, dass wir am 23. August mit einem Schiff von Latakia nach Tripolis in Libyen fahren sollten.
Am selben Tag, am selben Ort, also am 23. August 1972 in Damaskus, der syrischen Hauptstadt. In einer Mietwohnung treffen Issa und Toni ihren Rekruten als Navi. Wir haben ihn in unserer 2. Episode schon kennengelernt. Sie geben ihm einen Pass, ein Flugticket, 50 syrische Lira, 50 US-Dollar und 700 deutsche Mark.
Issa und Toni sagten nur, dass wir uns in München treffen sollten. Dort würde ich dann alles Weitere erfahren.
Allerdings reist als Navi nicht sofort nach Deutschland ab. Er verbringt noch fast eine Woche in einem Hotelzimmer in Damaskus. Das besorgen ihm Toni und Issa. Anders die Abreise von Sameer und Abu Alala. Die beiden machen sich noch am selben Tag auf den Weg. Sie nehmen eine ganz andere Route und ein ganz anderes Verkehrsmittel.
Am 23. August geleitete uns Abu Hassan zum Hafen von Latakia. Er händigte uns, also mir und Abu Alala, eine Schiffskarte nach Tripolis und eine Flugkarte von Tripolis nach Rom, sowie je 1000 syrische Lire in Dollar aus. Issa war bereits vor uns nach München gereist. Auf welche Weise und auf welchem Weg, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist er mit dem Flugzeug nach München geflogen, denn er musste früher in München sein.
Ganz offensichtlich pendeln Issa und Toni in diesen Tagen Ende August zwischen Deutschland und Damaskus hin und her. Wie irritiert die deutsche Polizei darüber ist, zeigt eine Passage aus der Vernehmung von Al-Thani. Da geht es genau um diesen 23. August.
Wann haben Sie Issa und Toni das letzte Mal in Damaskus gesehen?
Ich habe beide am 23. August letztmals in Damaskus gesehen.
Das kann nicht sein, denn Toni war ja bereits Anfang August in München. Wie kommen Sie nun zu dieser Behauptung?
Das kann nicht richtig sein, denn ich habe Toni am 23. August noch in Damaskus gesehen.
Womit Al-Thani durchaus die Wahrheit gesagt haben könnte. Offenbar reicht die Fantasie der Kripo nicht, sich vorzustellen, dass Terroristen einfach so hin und her fliegen können. Sehr viel weniger hektisch, ja geradezu geruhsam, verläuft die Reise von Sameer und Abu Alala. Jedenfalls die erste Etappe.
Ich fuhr mit Abu Alala mit einem Passagierschiff namens Sudan am 23. August gegen 16 Uhr von Latakia ab. Es war ein Schiff der ägyptischen Schifffahrtsgesellschaft. Sie hieß Arabische Schifffahrtsgesellschaft. In Alexandria haben wir dann das erste Mal angelegt. Das Schiff blieb dort 2 Tage liegen. Abu Alala und ich haben uns in diesen 2 Tagen Alexandria angeschaut, haben aber nachts auf dem Schiff geschlafen. In Benghazi hatten wir dann 12 Stunden Aufenthalt. Dort haben wir das Schiff nicht verlassen.
Am 29. August fliegt dann auch Al-Thani nach Deutschland ab, vom Flughafen Damaskus in Syrien.
Meine Maschine ging am 29. August 72 gegen 8 Uhr. Es war ein Jet von der Firma Interflug. Das Flugzeug war nur zur Hälfte besetzt. Bekannte habe ich nicht getroffen. Circa 3,5 Stunden nach dem Abflug kamen wir in Belgrad an.
Gleich nach der Landung schnappt sich Al-Thani seinen Koffer und steigt in ein Taxi. Er will zum Bahnhof.
Der Taxifahrer, dem ich meine US-Dollars zeigte, nahm mir für die Fahrt 10 Dollar ab. Das war sehr viel, aber wir konnten uns nicht verständigen. An der Information am Bahnhof habe ich nach einer Verbindung nach München gefragt. Es wurde mir gesagt, dass ein direkter Zug am nächsten Morgen, also am 30.08.72, um 6 Uhr nach München abfahren würde. Die Nacht verbrachte ich in einem Hotel neben dem Bahnhof. Für die Übernachtung bezahlte ich 7 D-Mark.
An der Bahnhofsinformation erkundigt sich Al-Thani nach einem Ticket nach München. Dort schickt man ihn zu einem Reisebüro. Für 40 Mark bekommt er die Fahrkarte nach München. Geplante Abfahrt am nächsten Tag, 30. August, 6 Uhr früh. Am Bahnhof sucht er diesen Zug dann aber vergeblich und fragt sich wieder durch. Er erfährt, dass es einen Zug um 14 Uhr gebe, den nimmt er. Während um 14 Uhr am 30. August in Belgrad, Jugoslawien, der Zug nach München abfährt und mit ihm der Terrorist Altenavi, da schippert das ägyptische Schiff mit dem Namen Sudan schon unmittelbar vor der Küstenlinie der libyschen Hauptstadt Tripolis. An Bord die beiden Terroristenkollegen Samer und Abu Alala. Das ist eine knappe Woche vor dem Anschlag in München. Gegen 16 Uhr legt die Sudan im Hafen von Tripolis an. Weiter geht es erst am nächsten Tag.
Wir haben dort im Hotel Europa, ich glaube im dritten Stock, zusammen in einem Doppelzimmer geschlafen. Übernachten mussten wir deshalb in Tripolis, weil die Flugkarten nach Rom für den 31. August ausgestellt waren. Der Flug für uns war bereits gebucht. Wir flogen mit einer Boeing, ich glaube mit einer 727. In Rom haben wir uns umgehend mit einem Taxi zum Bahnhof begeben und sind dort gegen 17 Uhr nach München abgefahren. In München kamen wir dann am 1. September gegen 6 Uhr an.
Zur gleichen Zeit nur wenige Kilometer entfernt im olympischen Dorf in München. Niemand im israelischen Team ahnt auch nur, was für eine Bedrohung sich da nähert. Beispielsweise Mark Slavin. Er ist der jüngste der israelischen Sportler und er ist auch der mit den besten Chancen auf eine Medaille, womöglich Gold. Er ist Ringkämpfer, sein erster Kampf steht noch aus. Auf den bereitet er sich vor und trainiert jeden Tag schon am frühen Morgen. Am 5. September soll es soweit sein, um 10 Uhr am Vormittag. Hier möchte ich etwas einschieben. Es war ja nicht nur so, dass damals vor 50 Jahren niemand ahnte, geschweige denn wusste, was die Terroristen vorhatten. Es ist auch so, dass die Familien der ermordeten Sportler bis heute kein vollständiges Wissen darüber haben. 50 Jahre später immer noch nicht. Dabei haben sie über all diese Jahrzehnte mit deutschen Behörden darum gekämpft, in die Akten schauen zu dürfen. Und von Zeit zu Zeit hat man ihnen ein paar Seiten gestattet, aber es gab nie ein Gesamtbild. Anki Spitzer, Ehefrau des in München ermordeten Fechters André Spitzer und Sprecherin der Familien, hat mich total perplex gemacht, als wir in Israel gemeinsam meine Rechercheergebnisse durchgegangen sind. Wirklich perplex.
It came out in the new information that we.
Das sind ganz neue Informationen, die wir erst vor kurzem von Christoph Lemmer bekommen haben. Nämlich, dass sie von Latakia gekommen sind. Das ist ein Hafen in Syrien. Sie gingen auf ein Schiff namens Sudan und fuhren nach Alexandria und von Alexandria nach Tripolis. Sie wurden von Libyen trainiert und finanziert. Sie hatten ihre Waffen von Libyen und sie hatten gefälschte Pässe aus Libyen.
Fake passports, which were made for them in Libya.
Dass die Bundesrepublik Deutschland es bis heute nicht fertig bringt, den Angehörigen alles an Details aufzubereiten und endlich wenigstens reinen Tisch zu machen, das beschäftigt die Familien bis heute. Immerhin, die Bundesregierung willigte jetzt vor kurzem ein, eine Historikerkommission einzusetzen, die soll alles Material sammeln und so aufbereiten, dass die Familien endlich ein klares und vollständiges Bild bekommen können. In unserer aktuell Spezialepisode, die wir am 5. August veröffentlicht haben, da finden sich dazu auch viele Einzelheiten. 1. September, Freitag. Als Samer und Abu Alala in München ankommen, da wissen sie, was sie zu tun haben, denn alles ist vorbereitet und geplant.
Bereits als wir von Latakia abfuhren, sagte mir Abu Hassan, dass wir mit Isa in München am Hauptbahnhof in einem Lokal nach unserer Ankunft zusammentreffen würden. Er beschrieb uns das Lokal und wir haben es auch gleich gefunden. Wenn man den Bahnsteig verlässt, so stößt man auf das Bahnhofsgebäude. In ihm befindet sich dann gleich nach dem Bahnsteig auf der rechten Seite das Lokal, in welches wir uns begaben. In diesem Lokal haben wir aber lediglich Kaffee getrunken. Dann haben wir uns vor den Zugängen zu den Bahnsteigen in der Nähe des Lokals aufgehalten.
Dann taucht Issa auf und nimmt seine beiden Rekruten in Empfang.
Vom Hauptbahnhof hat uns Issa dann zum Hotel Monachia gebracht. Geld hatten wir selbst bei uns. Ich und mein Kamerad hatten je ca. 800 D-Mark bei uns. Von Issa haben wir zunächst keinen Auftrag bekommen. Issa hat uns vor dem Einzug in das Hotel Monachia gesagt, dass wir dort nur einen Tag bleiben würden. Issa hat dann mit einem älteren Herrn, der eine Brille trug, an der Rezeption Deutsch gesprochen.
Dann ist erstmal Pause für die Ankömmlinge. Sie verbringen die nächsten Stunden im Zimmer.
Etwa um 17.30 Uhr bis 18 Uhr kam Issa dann wieder zurück. Er sagte uns dann, dass wir zum Olympiastadion fahren würden. Wir haben zusammen das Hotel verlassen und weil wir hungrig waren, haben wir noch irgendwo was gegessen. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube im Bahnhof. Über unsere Aktion hat Issa nichts gesagt und wir haben ihn noch nicht gefragt, weil wir wussten, dass das verboten ist. Es stand uns nicht zu, Fragen zu stellen. Zum Olympiastadion sind wir mit der U-Bahn gefahren. Die Fahrkarten hat wieder Issa gekauft. Ich weiß, dass wir 5 Stationen gefahren sind.
Der Besuch im Olympiastadion ist gewissermaßen Freizeitvergnügen. Sie schauen sich ein Spiel des Volleyballwettbewerbs der Frauen an, und zwar Japan gegen Korea.
Die Japaner gewannen 3-0.
Nach dem Spiel machen sie sich auf den Rückweg zum Hotel. Unterwegs kommen sie am olympischen Dorf vorbei, dem Ort, an dem der Anschlag geplant ist. Bisher wissen davon nur die Chefs. Issa, Toni und Abu Daud. Jetzt erfahren erstmals die Rekruten davon. Issa zeigt ihnen ihren Einsatzort.
Nach der Volleyballveranstaltung sind wir den gleichen Weg wieder zurückgegangen und Issa hat nun zum ersten Mal uns gegenüber von der Aktion in Einzelheiten gesprochen. Er führte uns an einem Zaun vorbei, der um das Olympiadorf errichtet ist, und zeigte uns ein Tor, das wir vor der Aktion übersteigen sollten. Er zeigte uns von dieser Stelle ferner ein Haus, das meiner Schätzung nach nur etwa 20 Meter entfernt lag, und zwar an der rechten Straßenseite. Issa sagte, dass in diesem Haus, und zwar im 4. Stock, die israelische Olympiadelegation mit insgesamt 26 Personen sei. In dieses Haus würden wir am 5. September 1972 eindringen, und zwar durch die hintere Tür, weil dort wenig Leute seien. Wir sollten dann die 26 Israelis als Geiseln festhalten und es würde die Forderung gestellt werden, dass 200 gefangene Palästinenser von den Israelis freigelassen werden sollten. Issa sagte ferner, dass außer den 26 Personen noch 2 israelische Frauen im Olympiadorf seien, aber an einer anderen Stelle. Wir haben Issa nicht gefragt, woher er das alles weiß, und von sich aus hat er auch nichts darüber verlauten lassen. Er erwähnte, es würde eine leichte Aktion sein.
Anschließend fahren sie zurück zum Hauptbahnhof und gehen zurück zum Hotel Monakia. Samer und Abu Alala schlafen sich aus. Samstag, 2. September. Samer und Abu Alala wachen gegen 10 Uhr auf. Um 12 haben sich die Rezeption gemeldet und gebeten, die Zimmer zu räumen. Es war ja nur für eine Nacht gebucht. Die beiden checken aus. Abu Alala bezahlt 63 Mark für die Zimmer. Sie frühstücken noch, dann gehen sie wieder zum Hauptbahnhof und lungern dort herum. Genau dort war am selben Morgen Al-Nawi mit dem Zug aus Belgrad eingetroffen.
Nachdem der Zug im Bahnhof München eingelaufen war, begab ich mich in ein Restaurant im Bahnhof. In diesem Raum war ein Buffet, an dem man stehen kann. Ich stellte mich in die Reihe und nahm von der Selbstbedienungstheke ein halbes Huhn und Salate. Dazu ein Stück Kuchen mit Kaffee. Zum Bezahlen musste ich um die Ecke gehen. Alles zusammen kostete weniger als 10 D-Mark.
Ein paar Stunden schlägt er am Bahnhof tot. Nicht anders als Samer und Abu Alala, nur dass Al-Nawi keine Ahnung hatte, wohin er sich wenden sollte. Sein Treffpunkt in München gilt erst für den nächsten Tag. Also tut er, was er seit seiner Ankunft tut. Noch mehr Zeit totschlagen.
Es war etwa 12 Uhr um die Mittagszeit und ich verließ danach den Bahnhof und ging in der Nähe des Bahnhofs spazieren. Ich besuchte dann auch noch ein Lokal, dessen Name ich aber nicht weiß, und habe dort gegessen. Nachmittags ging ich wieder in der dortigen Gegend spazieren.
Vielleicht ist es nur reiner Zufall, dass er keinem seiner Genossen über den Weg läuft. Jedenfalls treffen sich dann Samer und Abu Alala wieder mit ihrem Führungsmann. Natürlich wieder am Hauptbahnhof in München.
So um 15 Uhr rum kam Issa dorthin. Mit ihm gingen wir dann zu einem Restaurant. Wir sind aber nicht hineingegangen, sondern haben draußen auf der Terrasse Kaffee getrunken. Anschließend gingen wir ein neues Hotel suchen. Issa hatte offenbar noch keinen Platz für uns. Nachdem wir 4 oder 5 Hotels aufgesucht und uns dort nach Zimmern erkundigt hatten, aber nirgends ein Zimmer frei war, gingen wir gegen 17 Uhr in das Hotel Augsburg. Issa hat uns im Hotel Augsburg in den 2. Stock geführt und dort in das Zimmer Nummer 15. Für dieses Zimmer hatte Issa den Schlüssel bereits in der Tasche.
Nachdem sie das neue Hotelzimmer begutachtet haben, geht Issa mit seinen beiden Rekruten wohin? Zum Hauptbahnhof.
Dort trafen wir dann vor der Sperre mit einem Mann zusammen, den uns Issa als Toni vorstellte. Dieser Toni sollte ebenfalls an der Aktion mitwirken. Diesen Toni hatte ich vorher noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, wann und auf welche Weise er nach Deutschland gekommen ist. Ich habe von Anfang an feststellen können, dass zwischen Issa und Toni ein gutes Verhältnis bestand. Ich hatte den Eindruck, dass beide sich schon länger kennen. Zwischen ihnen bestand rein äußerlich gesehen eine gewisse Ähnlichkeit. Ob es eventuell Brüder sind, ist mir nicht bekannt. Ich habe das Gefühl gewonnen, dass Toni früher schon in Deutschland gewesen sein musste, beziehungsweise schon früher kam, weil er sich gut ausgekannt hat.
Am Abend geht es wieder zu einem Volleyballspiel. Wieder Frauen, diesmal Kuba-Deutschland. Kuba gewinnt 3:0. Während sich als Navi immer noch die Zeit vertreibt oder vielmehr immer noch Zeit totschlägt. Stunde um Stunde.
Es war dann etwa 20 Uhr abends, als ich wiederum in der Nähe des Bahnhofs in einem Lokal, es dürfte ein Schnellimbiss gewesen sein, ein Brötchen mit einer Wurst aß. Im Anschluss daran ging ich in ein weiteres Lokal am Bahnhof. Dieses war so aufgeteilt, dass im vorderen Teil ein Café untergebracht war und sich im hinteren Teil ein Restaurant befand. Ich setzte mich vorne ins Café und dort verbrachte ich die Zeit bis etwa gegen 2 Uhr. Um diese Zeit verließ ich das Lokal und lief dann bis zum Morgen in der Gegend des Bahnhofs herum. Geschlafen habe ich nicht. Ich habe auch gar nicht versucht, in einem Hotel nach einem Zimmer zu fragen.
Warum haben Sie sich kein Zimmer gesucht?
Ich weiß auch nicht. Ich habe mich noch irgendwo auf eine Bank gesetzt und dort ausgeruht.
Die anderen verlassen derweil nach dem Ende des Volleyballspiels wieder das Stadion und schauen ein zweites Mal beim späteren Tatort vorbei, dort, wo die israelischen Sportler wohnen.
Als wir nach der Volleyballveranstaltung am Samstag wieder an dem Zaun und dem Tor vorbeikamen, machte uns Isa darauf aufmerksam, dass wir daran denken sollten, dass der 4. Stock von dem fraglichen Haus unser Ziel sei. Wir fuhren dann alle zusammen mit der U-Bahn zum Marienplatz. Von dort begaben wir uns zum Hotel Augsburg, das Abu Alala und ich betreten, während Isa und Toni weitergingen. Wohin die beiden gingen, weiß ich nicht.
Sonntag, 3. September, 2 Tage vor dem Anschlag. Gemeinsames Frühstück im Hotel Monakia. Samer, Abu Alala und Toni sitzen zusammen. Al-Nawi ist nach seiner Nacht im Freien wohl eher weniger ausgeschlafen. Er spaziert wieder zum Bahnhof und frühstückt da. Die Rekruten schlagen wieder Stunden an Zeit tot, während Toni und Issa irgendwelche Dinge erledigen. Al-Nawi spaziert ziellos herum, immer in der Münchner Bahnhofsgegend.
Dann lief ich wieder in der dortigen Gegend umher und gegen 13 Uhr ging ich wieder in das vorerwähnte Lokal zum Essen. Am Nachmittag habe ich mir dann in der Stadt die Schaufenster angesehen. Gegen 17 Uhr habe ich einen Mann gefragt, wo sich die Haltestelle befindet, die mir Isa auf einem Zettel notiert hatte. Mir wurde dann eine U-Bahn-Station gezeigt und ich glaube, es handelte sich um einen großen Platz. Wenn man dort die Treppe hinabgeht, befanden sich dort auch Geschäfte.
Kennen Sie den Unterschied zwischen U- und S-Bahn?
Den Unterschied kenne ich nicht.
Egal. Al-Nawi hält sich strikt an seinen Plan.
Ich fuhr etwa 5 Stationen, als der Mann zu mir sagte, ich müsste nun aussteigen, was ich auch tat. Ob es sich hier um die Endstation handelte, kann ich nicht angeben. Als ich aus der U-Bahn ausgestiegen war und eine Treppe hochgehen wollte, sah ich bereits Isa und Toni stehen. Wir haben uns begrüßt und ich habe ihnen erzählt, dass ich bereits einen Tag früher angekommen war und wir verließen gemeinsam die U-Bahn-Station.
Was Al-Nawi nicht bewusst ist, aber jetzt erfährt, er ist bis zum Olympiastadion gefahren. Issa und Toni führen ihn herum. Anschließend gehen sie zurück zur Bahnstation und fahren, wohin? Zum Hauptbahnhof. Gepäck einsammeln, dann zum Hotel, duschen und frisch machen.
Anschließend gingen wir zu dritt zum Bahnhof, wo wir in einem Lokal, welches sich im Bahnhof befindet, Toni und 3 weitere Araber trafen. Ich glaube, dass dann noch einige Minuten später der 8. Mann hinzugekommen ist. Isa hat uns untereinander begrüßt.
So die Erinnerung von Al-Nawi an dieses erste Treffen des nunmehr vollständigen Terrorkommandos. Es ist doch das erste Mal, dass Al-Nawi auf Samer stößt, jedenfalls bewusst. Samer erinnert sich so.
Als wir dann wieder zum Hauptbahnhof zurückkamen, sahen wir Toni, Isa und noch 4 Männer beisammen im Restaurant sitzen. Sie aßen gerade. Isa hat uns diese 4 hinzugekommenen Männer vorgestellt.
Es wird eng. Toni und Isa können kein weiteres Hotelzimmer auftreiben. München ist während der Olympischen Spiele ausgebucht. 2 der Neuankömmlinge sind todmüde. Sie legen sich in die Betten des 2. Zimmers im Hotel Augsburg, in dem auch Toni schläft. Am nächsten Morgen habe die Hausdame des Hotels protestiert. Es gehe nicht an, dass 3 Männer in einem Zimmer schlafen. Issa löst das Problem. Er zahlt 150 Euro extra. Anschließend zieht die ganze Gruppe wieder los. Wieder erstmal zum Hauptbahnhof.
Wir haben uns zusammengesetzt und Kaffee getrunken. Isa hat uns dann gefragt, ob wir Lust hätten, abends ein Fußballspiel im Olympiastadion anzusehen. Er sagte auch, dass Russland gegen Marokko spielen würde. Alle 8 waren wir mit diesem Vorschlag einverstanden. Vom Bahnhof aus gingen wir alle zur U-Bahn-Station und fuhren mit der U-Bahn zum Olympiagelände. Als wir zum Stadion kamen, war es bereits dunkel. Das Spiel hatte bereits begonnen. Die Lichter waren an. Wir hatten einen Sitzplatz. Das Spiel endete 3:0 für die UdSSR. Nach dem Spiel gingen wir in ein Lokal, das sich neben dem Stadion befindet. Dort tranken wir Bier, jeder eine Dose. Wir gingen dann durch das olympische Gelände. Als wir bei den Häusern waren, erklärten uns Issa und Tony, dass dort alle Delegationen wohnen würden. Sie zeigten uns einen Zaun, der diese Häuser abgrenzt. Mehr wurde nicht gesprochen.
Montag, 4. September. Noch ein Tag bis zum Überfall auf die israelische Mannschaft.
Als wir am Montagnachmittag alle zusammen in den Bahnhof gingen, um zu frühstücken, waren auch Issa und Toni dabei. Im Restaurant sind aber dann Toni und Issa weggegangen, weil sie etwas zu erledigen hatten. Als ich dann später mit Toni auf mein Zimmer kam, sah ich dort 3 schwarze Koffer stehen, von denen einer etwas kleiner war. Alle 3 Koffer waren mit einem schmalen Aluminiumstreifen versehen. Die Koffer hatte ich vorher noch nicht gesehen. Ich habe Toni gefragt, was dies für Koffer seien, worauf dieser mir sagte, darin seien die Waffen enthalten. Er und Issa hätten sie besorgt, als wir anderen im Bahnhof frühstückten. Von wo sie die Koffer abholten, hat Toni nicht erwähnt und ich habe auch nicht danach gefragt.
Zur gleichen Zeit in den Niederlanden. Der israelische Fechter André Spitzer, frisch verheiratet mit der Holländerin Anki, gerade Vater einer kleinen Tochter geworden, Mitglied des israelischen Olympiateams, nutzte die Gelegenheit und fuhr für einen Kurzbesuch zu Ankis Eltern. Die haben während der Olympischen Spiele die Tochter bei sich. Höchste Zeit, nach München zurückzufahren. Die Spiele neigen sich dem Ende zu. Der Rückflug nach Israel steht bevor. Anki fährt André zum Hauptbahnhof Amsterdam. Sie kommen zu spät. Der Zug nach München ist gerade abgefahren. Anki setzt sich wieder ans Steuer und gibt Vollgas.
So I drove 30 kilometers like madman.
Also bin ich wie eine Verrückte die 30 Kilometer bis zum nächsten Bahnhof gefahren. Ich habe das Auto einfach direkt vor dem Bahnhof stehen gelassen und wir sind reingerannt. Er hatte noch kein Ticket. Aber der Zug stand noch auf dem Gleis. Damals, vor 50 Jahren, da konnte man die Türen noch aufdrücken und einsteigen. Heute ist das ja unmöglich. Also, der Zug rollte schon aus dem Bahnhof. Wir haben die Tür noch aufgedrückt und André sprang rein. Und durchs Fenster rief er mir noch zu, ich rufe dich an, wenn ich im olympischen Dorf bin.
Es ist das letzte Mal, dass Anki und ihr Mann André sich sehen. Zurück nach München zur selben Zeit. Letzte Lagebesprechung der Terroristen.
Die Waffen habe ich dann erst zu dem Zeitpunkt gesehen, als die anderen 6 mit den Sportlertaschen zurückkamen und die Waffen an uns verteilt wurden. Es war so gegen 22.30 Uhr, als die Waffen aufgeteilt wurden.
Issa habe dann Alalala zum Einkaufen geschickt. 4 Kilo Birnen, 4 Kilo Bananen, 3 Stangen Zigaretten. Alle aus der Terroristengruppe rauchen. Die anderen sollen sich hinlegen und etwas schlafen. Um 3 Uhr habe die Aktion beginnen sollen.
Ich und Darwish konnten nicht schlafen. Wir sind wach geblieben. So gegen 23 Uhr rum musste ich die Kameraden von Zimmer 15 zu uns ins Zimmer 12 holen. Issa und Toni haben dann die 3 Koffer aufgesperrt und darin sah ich nun 8 Maschinenpistolen und 10 Handgranaten liegen. Die Waffen waren mit Kleidungsstücken umwickelt. Das waren lauter einfarbige gelbe Kottontücher. Sie hatten die Größe von Handtüchern. Es könnten auch Handtücher gewesen sein. Die Handgranaten waren amerikanischer Herstellung, die Gewehre russischer. Zu den Gewehren gehörten noch je ein Doppelmagazin. Die beiden Magazine waren in der Mitte mit Leukoplast zusammengebunden. Jedes Magazin fast 30 Schuss. Nachdem mir meine Maschinenpistole übergeben worden war, habe ich nachgezählt. Ich habe festgestellt, dass 1 oder 2 Schüsse fehlten. Ich weiß auch, dass bei fast allen anderen Magazinen Schüsse fehlten. Jeder von uns bekam nun eine Maschinenpistole und eine Handgranate sowie ein Doppelmagazin ausgehändigt. Lediglich Toni und Issa behielten 2 Handgranaten. Außerdem bekam jeder von uns Zigaretten und Obst. Auch die Sporttaschen sind an uns verteilt worden. Ich bekam eine weiße Puma-Tasche. Jeder von uns hat dann aus seinem Koffer einige Kleidungsstücke rausgenommen und damit die uns übergebenen Waffen umwickelt. Ich entnahm 2 Hosen und 2 Hemden aus meinem Koffer.
Die Sporttaschen werden in den Koffer umgepackt. Toni Issa und ein weiterer Mann tragen sie weg. Wohin habe er nicht mitbekommen, sagt Samir. Außerdem müssen alle Männer den Führern ihre Pässe geben. Nach ihrer Rückkehr Lagebesprechung im Hotelzimmer. Issa habe ein Blatt Papier mit einer Skizze vor sich gehabt.
Wir sollten in zwei Gruppen mit Taxis zum Olympiagelände fahren. Jede Gruppe sollte dann allein bis zu der mit der Ziffer 1 auf der Skizze bezeichneten Stelle kommen, wo ein Baum steht. Die erste Gruppe sollte geführt werden von Tony. Ihm wurden zugeteilt Ahmad, Hussam und Afif. Der Rest unterstand Issa. Die zwei Gruppen sollten dann hintereinander über den Zaun steigen und sich zum Hintereingang des Hauses begeben, in dem die Israelis wohnten. Er sagte, wir mussten in das rechte Zimmer rein. Er sagte weiter, wir sollten nicht nervös sein und nur schießen, wenn es dringend sei. Mehr sagte er nicht. Nach der Besprechung sind wir gegen 1 Uhr alle zusammen in den Bahnhof gegangen und haben dort gegessen. Etwa um 2 Uhr sind wir wieder in das Hotel Augsburg zurückgekehrt. Etwa um 2.30 Uhr hat dann die erste Gruppe, nämlich die von Toni, das Haus verlassen. Die zweite Gruppe folgte etwa 10 Minuten später. Wir bestiegen das Taxi und die Taschen nahmen wir mit ins Innere des Fahrzeugs. Das Fahrziel hat Issa dem Fahrer genannt, in deutscher Sprache. Ich hab's nicht verstanden. Wir fuhren dann zum Olympiagelände, aber nicht hinein in das Gelände. Bis zu der Stelle, wo wir dann über den Zaun stiegen, brauchten wir etwa 10 Minuten. Den Weg hat Issa gewusst.
Was dann passiert, ist ein historisches Terrorverbrechen mitsamt epischem Staats- und Behördenversagen. Wir können annähernd Minute für Minute rekonstruieren, was am 5. September bis in die frühen Morgenstunden des 6. September 1972 im Olympischen Dorf in München passiert. Wir lernen zwei couragierte Kriminalermittlerinnen kennen, deren Rolle bis heute von Historikern und Journalisten unterschätzt wird. Und die fälschlich immer nur als Olympia-Hostessen etikettiert werden. Wir werden das in diesem Podcast korrigieren. Und wir werden die üblichen Regeln für Podcasts brechen und am 5. September gleich 3 Episoden veröffentlichen. Wir erzählen die Ereignisse des 5. September in einer Art Echtzeitrekonstruktion, teils Minute für Minute. Exakt 50 Jahre danach. Die erste dieser 3 Episoden geht am 5. September um 4 Uhr morgens online.
Geheimakte 1972. 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat in München. Ein Podcast der Antenne Bayern Group.
Um keine der nächsten Episoden rund um den 5. September zu verpassen, abonniere jetzt diesen Podcast und natürlich freue ich mich über deine Bewertung. An dieser Stelle ein Dankeschön an alle, die mir in den letzten Tagen an geheimakte@antenne.de gemailt haben und ihre Erinnerungen und Informationen rund um das Attentat mit uns teilen wollen. Wenn auch Sie etwas wissen und loswerden wollen, ich lese jede Mail und freue mich über jede einzelne Reaktion. Danke.